Sag mal, bist du Team Rosenkohl oder nicht?
Definitiv Team Rosenkohl, ganz klar.
Ja?
Ja. Es gibt so viele, die so schlecht über Rosenkohl reden, aber ich bin absoluter Verfechter von Rosenkohl.
Ich mag diesen leicht bitteren Geschmack und da kannst du aber unheimlich viel mit anfangen.
Ja, das Kuriose ist ja, dieser wirklich bittere, das, was dem Rosenkohl früher immer vorgeworfen wurde, das ist ja gar nicht mehr in Gänze so, sondern der ist in den 90er Jahren, haben die das dem ja quasi aberzogen, also haben sie ihn quasi umgezüchtet. Der ist jetzt nur noch so leicht bitter und früher... Als Kind habe ich das super gerne gegessen. Das war übrigens der einzige Kohl, den ich wirklich gegessen habe. Und er hat Vitamine. Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin C. Der tut was Gutes für uns. Also
der ist verdammt gesund. Das ist fast wie Grünkohl.
Ich kann gegen den nichts sagen. Ja, also Rosenkohl. Und er ist auch variationsreich. Ja, nicht nur die klassische Variante mit ein bisschen Speck und so und aber, sondern du kannst ihn tatsächlich, du könntest ihn sogar so in der Pfanne einfach nur schwenken. Mhm. Also es ist alles super. Ich absolut, also Team Rosenkohl.
Und das passt doch hervorragend zum heutigen ist Rosenkohltag in den USA. Die feiern heute und wir feiern mit. Wir sind ja beides dann offensichtlich Rosenkohl-Fans. Aber das ist eine Frage, die Social Media Bubbles wirklich zum Bersten bringt. Die einen lieben es, die anderen hassen es, aber Geschmäcker sind eben verschieden. Das ist fast wie beim Pokal. Wir haben ja vorhin einstiegs schon drüber gesprochen, off record, was wir zum Viertelfinale im Pokal sagen. Mir ist der Pokal ja relativ egal. Du bist ja durchaus noch ein Verfechter der Pokalpartien.
Ja, also ich kann ihm jetzt was Sympathisches abgewinnen, weil wir natürlich keine diese großen Favoriten eben außer Leipzig, die jetzt zum dritten Mal vielleicht ins Pokalfinale kommen könnten und es sicherlich dann auch irgendwie verdient hätten. Aber sind das so Partien, wo ich sage, ey, jetzt kommen Mannschaften da mal in den Fokus, die normalerweise komplett unter dem Radar laufen oder einfach das nicht richtig. Mein großer Herzensverein in diesem Pokal, meine Hamburger Nachbarn werden es verzeihen und auch meine hannoverschen Freunde, aber der SC Freiburg. Wenn die ins Finale kommen und vielleicht sogar gewinnen, das wäre mein Wunsch.
Das hätte was. Freiburg zu Gast in Bochum, ansonsten Hannover 96 gegen RB Leipzig, der HSV gegen den KSC und Union gegen Pauli. Wie musste ich lesen, im Kultduell, da habe ich jetzt schon keine Lust mehr auf das Spiel. Das ist mir zu viel Kult, das ist mir zu viel Merchandising, zu viel Kommerz.
Wirklich Kommerz.
Ne? Alle, die immer sagen, das ist echter Fußball, nein, das ist Kommerz. Aber da brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Da können wir, vielleicht kriegen wir auf den Deckel. Wir können uns ja gerne mal irgendwie eine Nachricht schicken zu diesem Thema. Also das wäre durchaus mal was, das könnten wir auch mal diskutieren. Aber es ist ja auch so, Geschmäcker sind verschieden, auch im Fußball.
Ja, selbstverständlich. Also hoffen wir mal, dass unser Stand jetzt, dass unser Blumenstrauß der Nettigkeiten im Stand jetzt Podcast, also unseren Hörerinnen und Hörern schmecken wird. Jedenfalls haben wir, um im Bild zu bleiben, sehr leckere Zutaten heute dazu gemischt.
Absolut. Wir verneigen uns gleich vor der Leistung von Rafa Nadal bei den Australian Open.
Und wir schauen auf die Klage von RB Leipzig gegen die Zuschauerbeschränkung.
Und wir hören Moritz Müllers Kritik an der heuchlerischen Politisierung Olympias.
Und wir fragen uns, Tom Brady, tut das oder tut das nicht?
Tja, warten wir es mal ab, beziehungsweise wir sagen da gleich was zu. Außerdem haben wir noch Top und Flop im Angebot und erinnern an ein Ereignis am heutigen Tag in der Sportgeschichte.
Und jetzt guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Und wie immer mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus, aber ich wechsle zum Winter. Ich werde zu einem anderen Podcast gehen. Ich werde so ähnlich in der Kategorie sein wie Max Kruse von Union Berlin zu VfL Wolfsburg. Ich verschlechter mich gerne. Nein, tue ich natürlich nicht, aber Kruse macht das ja offensichtlich. Wie kann man denn bitte von einem fast Champions League Team zu einem fast Absteiger gehen? Naja, Geld wahrscheinlich.
Ja, richtig. Das wird Geld sein. Und zu einem Verein, bei dem er, wie er ja selbst sagt, auch mit dem er noch eine Rechnung oder wo er noch eine Rechnung offen hatte, eine noch nicht abgeschlossene Geschichte, dieses Kapitel, möchte er jetzt zum Positiven dann beenden, ob er da jetzt nicht mal auf Sand baut, ja? Oder die falschen Teile in seinen Motor reinbaut. Ich weiß es nicht.
Dann müsste ich zu der Sohn oder zu Spox gehen, das möchte ich nicht, nein.
Was siehst du? Dann lass uns mal besser weitermachen, bevor uns noch andere Dinge einfallen.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Die ersten Worte der Sendung, die gehen heute in Richtung Rafael Nadal, an den Mann mit dem riesigen Kämpferherz.
Eine unfassbare Leistung und das mit 35 Jahren. Ich erinnere mich nur noch vage an die Zeit damals, als ich 35 war und den körperlichen Zustand. Und der Mann, ja, mit seinem Finalsieg gegen Medvedev bei den Australian Open, 0-2 liegt er an Sätzen zurück und dann kommt das Paradebeispiel für Willensstärke und für Hingabe und für Leidenschaft auf dem Platz gegen alle Widerstände. Er hat die Tugenden eines echten Champions auf den Platz gebracht und damit sich endgültig in die Geschichtsbücher eingetragen und sich dort verewigt. Ich bin gespannt, wie weit er diese Geschichte auch noch fortführen wird. Mit dem Finalsieg war es sein 21. Grand Slam-Titel und damit steht er nun vor Roger Federer und vor Djokovic in der ewigen Bestenliste.
Und das ist schon bemerkenswert genug, aber angesichts von Nadals Geschichte eigentlich noch viel mehr. Das kann man eigentlich fast nicht hoch genug bewerten, denn der Typ, der hat ja so viel wegstecken müssen in den letzten 15, 16 Jahren auf dem Weg jetzt zu diesem Titel. Schon vor 10 Jahren, da haben sich ja viele gefragt, Gott, oh Gott, wie lange kann der denn das noch eigentlich durchhalten mit seinem geschundenen Körper? Der hat ja schon ewig Probleme mit den Füßen und dann noch dieses kraftraubende Spiel, was er da zeigt. Ja, wie lange kann der sich noch quälen? Das wurde immer gefragt. Schmerzen, Rückschläge, das hat er alles verkraften müssen. Mal war es das Knie, dann wie jetzt auch zuletzt der linke Fuß, der ihn dann immer wieder länger auf Eis legt. Aber der hat einen unbändigen Willen und dank dieses Willens hat er sich zurückgekämpft. Immer und immer wieder und hat auch alle eigentlich verständlichen Rücktrittsgedanken immer damit schön zur Seite geschoben.
Ja, und jetzt wurde er belohnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie in seinem Team. Ich war immer Team Roger Federer, aber was er da jetzt gerade gezeigt hat, also da fliegt ihm nicht nur mein Respekt, sondern in dem Fall auch die Sympathie zu. Er hat sich selbst belohnt mit dem Erfolg, mit dem er vielleicht selbst auch gar nicht mehr unbedingt gerechnet hätte, den er niemals für möglich gehalten hätte, denn er hat ein kleines Tenniswunder möglich gemacht, muss man sagen. Du hast es gerade angesprochen, mit wie vielen Entbehrungen das Ganze auch behaftet ist. Und am Ende hat er dafür gesorgt, dass wir über die wirklich sportlichen Höchstleistungen bei diesem Turnier sprechen. Und das ist doch super gut, nicht mehr über den Impfverweigerer aus Serbien. Wir sprechen über faszinierende, über emotionale Siege wie Ashleigh Barty, über die Überraschungsdoppelgewinner Kyrgios und Thanasi, ich wusste, dass ich den Namen falsch sagen werde, Thanasi Kokkinakis und zum grünen Abschluss eben dann jetzt auch noch Nadal.
Ja, und der hat eben diese Tugenden gezeigt, du hast es gesagt, die der an sein Vermächtnis auch mal ausmachen werden und ihn zu einer wahren Nummer 1 machen. Also das war wirklich in dem Sinne ganz, ganz großes Tennis.
Stand jetzt aktuell.
Ach Malte, die Zeit des freundlichen Dialoges ist vorbei, oder? Nun müssen wir die Gerichte bemühen und die Gerichte haben das Wort.
Also nicht zwischen uns natürlich, nicht, dass ihr jetzt irgendwas denkt. Stimmt. Bei uns ist alles in bester Ordnung, aber wir hatten es in der letzten Woche ja schon angedroht. Was jetzt Gewissheit ist, RB Leipzig wird als erster Bundesligist gerichtlich gegen den nahezu vollständigen Zuschauerausschluss in deutschen Stadien vorgehen. In Leipzig, da dürfen Stand jetzt ja nur 1000 Fans überhaupt in die Arena.
RB hat beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Eilverfahren gestellt. Damit, so heißt es, hofft der Club, Zitat, kurzfristig eine für alle Seiten sachlich faire, gerechtfertigte und nachvollziehbare Entscheidung und zugleich eine Lösung hinsichtlich der aktuell extremen Zuschauerbeschränkungen bei den Heimspielen zu erwirken. Wie würdest du diesen Schritt bewerten, Malte?
Naja, das ist natürlich erstmal ein Schritt, der angesichts der angespannten Corona-Lage erstmal ziemlich deplatziert wirkt. Inzidenzen über 1000, deutlich über 1000, Tendenz ja auch steigend und dann will RB trotzdem mehr Zuschauer ins Stadion haben, wenn es dann am 11. Februar gegen Köln geht. Ja, schwierig und es ist ein Schritt, der wahrscheinlich aber dann auch nur der Startschuss ist zu einer richtigen Klagewelle. Denn wenn die da loslegen, die Leipziger, und vielleicht Erfolg haben, werden sich andere Vereine definitiv anschließen. Angedroht haben es ja einige. Aki Watzke zum Beispiel, der sprach ja auch davon, das sei Symbolpolitik, die da mit dem Fußball betrieben werden.
Ja gut, aber die hohen Inzidenzen können die Vereine ja nun auch nicht wegdiskutieren. Was halten Sie denn denen, also entgegen, die diese Entscheidungen in der Politik getroffen haben? Die haben sich ja zuletzt dagegen entschieden, bundesweit einheitliche Lockerungen in den Zuschauerobergrenzen zu beschließen.
Naja, die Clubs verweisen auf ihre Hygienekonzepte, auf umfangreiche Hygienekonzepte, also auf Maskenpflicht, auf den Rängen oder eben auch die 2G-Plus-Regel, aber finden damit Stand jetzt wenig Gehör. Und sie sehen sich natürlich im europäischen Vergleich im Wettbewerbsnachteil, denn vergleichen wir das mal in der Premier League. Da darf trotz hoher Fallzahlen unter Vollauslastung gespielt werden. In Spanien, da dürfen die Stadien zu 75% voll sein. Und in Italien immerhin noch zu 50%. Das sind natürlich dann im Vergleich erhebliche Einnahmeverluste, die die Bundesligisten da dann zu verzeichnen haben. Und diese hohen Kosten der Pandemie insgesamt, die haben jetzt eben RB dazu bewogen, diesen Gang vor Gericht anzutreten. Und Minzlaff, der RB-Boss, hat es gesagt, man erwarte pragmatische, logische und nachvollziehbare Entscheidungen der Politik.
Ja, und das, du hast das gesagt, erwarten jetzt auch andere Clubs noch, vor allem in Nordrhein-Westfalen ist der Ärger über das quasi ausgesprochene Zuschauerverbot groß und auch die bundesweiten Uneinheitlichkeiten. Das ist ja sowieso die ganze Zeit schon das Thema, denn während in Leipzig 1000 rein dürfen, in Nordrhein-Westfalen quasi keiner, hat Bayern Sonderregelungen bis zu 10.000 Fans und in Baden-Württemberg dürfen immerhin bis zu 6.000 Zuschauer rein.
Ja, stimmt. Das ist schon ein ziemlicher Flickenteppich, der da innerhalb dieser Maßnahmen zu sehen ist. Aber das dürfte bei juristischen Verfahren im Erfolgsfall dann noch größer werden. Es ist zwar schwierig, diese Erfolgsaussichten einer solchen Klage wie jetzt von RB, dann, wenn sie denn kommt, zu bewerten. Generell geht's schon mal gar nicht, die seriös jetzt einzuschätzen, denn sie hängen ja von den jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der Länder dann auch ab. Also es ist dann wirklich sehr individuell zu sehen. Aber wenn man jetzt RB mal isoliert betrachtet, die werden sich schon informiert haben und ihre Chancen ausgelotet haben. Die scheinen sich da tatsächlich was auszurechnen. Also wir werden das natürlich weiter für euch beobachten.
Top und Flop.
Top des Tages ist Johannes Goller, denn der ist als bester Kreisläufer ins All-Star-Team der Handball-EM berufen worden. Die Berufung, die hatte sich ja unter anderem mit 28 Toren im Turnier erspielt. Und er ist in diesem Jahr der einzige Spieler des DHB-Teams, der es in diese illustre All-Star-Auswahl geschafft hat. Und er ist der erst 10. Spieler des DHB insgesamt seit 1998, dem das zuteil wird.
Flop des Tages ist, und das ist unendlich bitter für ihn, wenn die Formkurve zu spät ansteigt, wie bei Skispringer Severin Freund, dessen Leistungssteigerung und Platz 4 in Willingen natürlich wirklich toll zu bewerten ist. Aber es ist zu spät, was Olympia angeht. Die Tickets wurden letzte Woche vergeben und da war Freund noch nicht so gut drauf, ist also jetzt quasi zur falschen Zeit am richtigen Ort.
Stand jetzt aktuell.
Moritz Müller, der gehört zum Kandidatenkreis für das Amt des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier am Freitag in Peking. Und er ist nicht nur ein toller Eishockeyspieler und Silberheld von 2018, er ist auch jemand, der über den Sport hinaus deutliche Worte spricht.
Ja, getan hat er das jetzt wieder im Interview mit dem Sportinformationsdienst. Da hat er zum Beispiel die Forderung nach einem Olympia-Boykott als fragwürdig bezeichnet und kritisiert, dass der Sport politisiert werde.
Ansonsten finde ich das Thema an sich ein bisschen heuchlerisch, weil viele Leute, die sich da, nicht alle, aber einige, die da ihre Meinung äußern, die verzichten nicht mehr auf ihre Sneaker, die made in China sind, erwarten aber von den Sportlern, die Spiele zu boykottieren.
Ja, also ich finde, es sollte jedem Sportler frei zustehen, seine Meinung zu den Themen zu äußern. Ich finde nur nicht, dass es den Sportlern vorgegeben werden sollte. Für mich wird der Sport wieder mal missbraucht, politisiert, mögliche Exempel zu statuieren für etwas, was vorher schiefgelaufen ist. 2015, als die Spiele vergeben worden sind, ist auch eine Wirtschaftsdelegation nach China geflogen mit Angela Merkel. Und wenn wir dann 1000 Züge verkaufen nach China, ist das okay. Aber wenn wir da Ski fahren, dann ist das nicht okay. Deswegen finde ich die Debatte nicht zielführend. Wenn Annalena Baerbock sich dazu entscheidet, nicht anzureisen, muss man sich ja fragen, reist sie nur jetzt nicht nach China oder reist sie nie nach China? Und ich denke, wir beide können uns die Antwort selber geben. Für mich als Sportler, und ich denke, ich kann da für viele reden, sind Olympische Spiele das Nonplusultra, was es im Sport gibt. Und ich finde, als das sollte es auch behandelt werden, wenn diese ganze Olympiadebatte stattfindet. Olympische Spiele waren in der Antike etwas, dafür wurden Kriege ausgesetzt. Es ist ein völkerverbindendes Sportfest. So sollte es gesehen werden. Und für mich ist es das größte Event. Und genauso viel habe ich mir auch gemerkt und freue mich auf die nächsten.
Moritz Müller. Im Interview mit dem Sportinformationsdienst mit klaren Worten zu den Diskussionen um einen diplomatischen oder sogar generellen Olympiaboykott.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 31. Januar 1892 wurde erstmals ein Skispringen auf dem mittlerweile legendären Holmenkollbakken ausgetragen, also der Skischanze da oben hoch über Oslo.
Und Skispringen war damals noch gefährlicher als heutzutage, so richtig was für wagemutige, für tollkühne. 189 Teilnehmer trauten sich die Schanze runter, also das war damals noch ein Naturhügel mit 73% Gefälle und einem Schanzentisch aus notdürftig mit Schnee bedeckten Zweigen, die getrauten sich darunter zu springen.
Aber nur 6 standen am Ende auch ihre Sprünge. Gut, dass damals auch 12 Ärzte mit dabei waren. Die hatte man vorsorglich verpflichtet, um mögliche Verletzte schnell versorgen zu können.
Ja, aber so schlimm wurde es am Ende gar nicht, zum Glück. Und die Siegerweite lag damals bei sensationellen, Malte, halt dich fest, das hast du noch nie gesehen, noch nie gehört, 21,5 Meter und Hüpfer im Vergleich zu heute.
Ja, das waren wirklich andere Zeiten, also da konnte sich eigentlich auch gar keiner so richtig zerlegen, aber trotzdem, 12.000 Zuschauer waren gekommen, um sich dieses Spektakel in Anführungsstrichen anzugucken, für damalige Verhältnisse war es das auch, und wer Oslo kennt, der weiß, dass die Schanze doch recht weit oben in den Bergen steht und man selbst heute etwas braucht, bis man da ist, es geht da doch recht hoch und das hinderte damals keinen so richtig und man muss ja auch sagen, damals gab es noch keine S-Bahn, die einen da bequem nach oben gebracht hatte auf den steilen Berg. Heute ist das relativ einfach, aber auch nicht so, damals nicht.
Ja, wobei man auch sagen muss, heute wird das ja quasi auch fast schon als ein Ritual, so wie es einen Fanmarsch gibt, laufen viele auch da hoch. Also das ist ja eine ganze Völkerbewegung, die da am Holmenkollen stattfindet. Wurde 1904, da wurde eine richtige Schanze dann aus Stein errichtet, nicht nur dieses zusammengeklöppelte Stückchen. 1913 folgte dann der erste 9,5 Meter hohe Sprungturm aus Holz.
Ja, die Schanze wurde bis heute dann stolze 19 Mal umgebaut, zuletzt für die WM 2011 für 1,8 Milliarden statt der geplanten 40 Millionen Kronen. Aber das haben sich die Norweger dann geleistet für dieses Bauwerk. Das ging.
Ja, also der Holmenkollen ist schließlich also die meistbesuchte Touristenattraktion des Landes. Nicht verwunderlich, dass sogar ich da oben schon war. Allerdings habe ich dort mal was arbeiten müssen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, was arbeiten dürfen. Denn wenn du da oben an dem angrenzenden Hotel bist, also das da praktisch in diesen kompletten Sportpark integriert ist, guckst du runter auf den Oslofjord. Das ist ein Blick, den ich bis heute nicht mehr vergessen habe. So etwas Schönes, Legendäres. Das ist, also es ist von mir aus total verständlich, dass der Holmenkollen quasi ein Nationalheiligtum der Norweger ist und das jährliche Skispringen dort schon fast sowas wie Nationalfeiertag. Ich kann das gut nachvollziehen.
Ich auch. Ich war auch da, habe mir das auch alles mal angeguckt. Auch dieses Museum da ist schon echt, echt toll und beeindruckend. Ja. Das ist wirklich Sportgeschichte zum Anfassen. Und mittlerweile ist das ja auch dann für Frauen alles zugelassen. Die erste Frau saß 1974 auf dem Backen, damals noch als Vorspringerin. Und 39 Jahre später fand dann auch endlich der erste Frauenweltcup dort statt.
Stand jetzt aktuell.
Ja, tut er es oder tut er es nicht? Also nicht springen. Wir sind jetzt bei einer ganz anderen Sportart. Aber zurücktreten nach 22 Jahren und 7 Super Bowl Ringen. Die Rede ist natürlich von, ihr habt's gemerkt, Football Superstar Tom Brady. Es überschlugen sich am Wochenende ja die Schlagzeilen, nachdem der normalerweise gut informierte US-Sender ESPN ja die Nachricht in die Welt gesetzt hatte, dass Brady seine Karriere beenden will.
Ja, aber das Dementi folgte natürlich prompt. Erstmal abwarten, so hieß es sinngemäß aus dem Lager des Größten aller Zeiten. Tom Brady Senior beispielsweise verkündete, dass sein Sohn die endgültige Entscheidung noch nicht getroffen habe. Und auch sein Club, die Tampa Bay Buccaneers, wissen angeblich noch gar nichts.
Aber die Frage ist wohl weniger, ob Brady zurücktritt, sondern eher wann. Denn ja, er ist eine lebende Legende und die will natürlich selbst mitteilen, dass nach 22 Jahren Schluss ist. Hier geht's dann wahrscheinlich auch eher so um die Kommunikationshoheit in dieser Frage und man kann davon ausgehen, dass er schon ein bisschen mehr Tamtam um seinen Rücktritt machen will als so eine schnöde Presseerklärung.
Ja, klingt jetzt natürlich beim ersten Hinhören so ein bisschen negativ, aber was du sagen willst, ist, dass Brady einfach noch in dieser laufenden Saison jetzt nicht kein großes Fass aufmachen will, seinen Kontrahenten und die Branche dort ist ja auch gezeichnet von viel, viel Respekt den anderen Quarterbacks gegenüber, seinen Kontrahenten den früheren Kontrahenten nicht die Show stehlen will und das würde zwangsläufig passieren, dass er dann erstmal nach dem Super Bowl seine Entscheidung publik machen wird. Denn eines ist klar, tritt er zurück, wird das natürlich für Schlagzeilen sorgen. Hat's ja jetzt auch schon getan. Denn wenn er gehen sollte, dann ginge wohl der Beste, der das Spiel jemals gespielt hat. Ein Mann, der für den Footballsport in etwa so prägend ist nehmen wir Michael Jordan für die NBA, Pelé für den Fußball, Muhammad Ali fürs Boxen. Der Typ ist eine Sportikone, vor allem eben auch in den USA. Er hat mehr als alles erreicht, was er jemals erreichen konnte.
Ja, warum wird man so aufzählen? 7 Super Bowls, 5-mal Final MVP, 3-mal NFL MVP.
Ja, und es gibt kaum noch Rekorde, die er nicht hält und dass er selbst so im hohen Sportleralter noch so fit ist. Also 35 Jahre, das größte 44 Jahre ist er, ne?
Ja, der ist nochmal 9 Jahre älter als der gute Nadal.
Ja, genau, 44 Jahre ist er, also das Größte, seinen Legendenstatus macht's noch größer, da muss niemandem mehr etwas beweisen, um Gottes Willen, ja, und wenn man gesehen hat, wie er nach dem Aus mit den Buccaneers gegen die Rams dann aus der Arena geschlichen war, das ist, also Gedanken verloren, der wusste ganz genau, was jetzt gerade in diesem Moment passiert ist, obwohl er eigentlich eher komplett leer war. Also da musste man schon befürchten, der letzte Tag, das ist seine Wahnsinnskarriere, der scheint dann doch nah gewesen zu sein oder ja dann ausgesprochen, dann jetzt doch bald auch zu kommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Olympia in Peking kommt immer näher. Und ab heute kommt dann auch das Gros der deutschen Sportlerinnen und Sportler in Peking an. Der Großteil der deutschen Delegation um DOSB-Präsident Thomas Weikert startet die Reise. Am Nachmittag wird das deutsche Team am Frankfurter Flughafen verabschiedet.
Und das Sportradio Deutschland hält euch ganz aktuell über alles, was an diesem Sporttag passiert, auf dem Laufenden, alle 15 Minuten mit frischen News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Das Ganze im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind dann um 7.07 Uhr morgen natürlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot. Ihr habt Zeit. Bis morgen, 7.07 Uhr. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.